Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Herats, schön, dass ihr wieder dabei seid. Am 7. August 1876 wird in einer kleinen friesischen Stadt ein Mädchen geboren, das später zu einem der bekanntesten Namen des frühen 20. Jahrhunderts werden soll. Kaum ein anderer Name steht so sehr für Verführung, Geheimnis und Verrat wie dieser. Mata Hari. Und doch, wenn wir genauer hinschauen, zerfällt der Mythos in etwas viel Komplizierteres. Eine Frau, die sich neu erfand, weil ihr die Gesellschaft kaum eine andere Wahl ließ. Eine Künstlerin, die zur Projektionsfläche männlicher, exotischer Fantasien wurde. Und am Ende ein Opfer eines Krieges, der Sündenböcke brauchte. Heute, zu ihrem 150. Geburtstag, wollen wir uns ihre Geschichte genauer ansehen. Nicht die Legende, sondern, so gut es die Quellenlage erlaubt, den Menschen dahinter. Wir schauen auf ihre Kindheit, ihre unglückliche Ehe, ihren kometenhaften Aufstieg als Tänzerin in Paris, ihre Verstrickung in die Geheimdienstwelt des Ersten Weltkriegs, ihren Prozess und ihre Hinrichtung und schließlich darauf, wie aus einer komplizierten, realen Frau der Inbegriff der femme fatale wurde, der sie bis heute in der Populärkultur ist. Margareta Geertruida Celle, so ihr Geburtsname, kommt am 7. August 1876 in Leeuwarden zur Welt, der Hauptstadt der niederländischen Provinz Friesland. Ihr Vater, Adam Celle, betreibt ein Hutgeschäft und spekuliert zunächst erfolgreich mit Ölaktien. Die Familie lebt zeitweise in gutem Wohlstand, die Kinder besuchen ein angesehenes Lyzeum, Margareta wird von ihrem Vater liebevoll Margret genannt und offenbar auch ein wenig verwöhnt. Doch dieser Wohlstand ist brüchig. Die Ölspekulationen des Vaters scheitern. 1889 muss die Familie Konkurs anmelden. Zwei Jahre später trennen die Eltern sich. Margaretas Mutter Antje stirbt bereits 1891. Margareta ist da erst 14 Jahre alt. Die Familie zerfällt. Der Vater zieht fort und heiratet erneut. Die Kinder werden auf Verwandte verteilt. Margareta kommt zunächst zu einem Paten nach Sneek. Später besuchte sie in Leiden eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. Auch dort endet ihre Zeit abrupt. Der Schulleiter, so berichten es spätere Quellen, macht ihr unersittliche Annäherungen und sie wird von der Schule genommen. Sie zieht zu einem Onkel nach Den Haag. Es ist eine Jugend voller Brüche. Finanzieller Absturz, früher Tod der Mutter, Zerfall der Familie, ein Vorfall sexueller Belästigung in einer Erziehungseinrichtung. Für eine junge Frau im Holland des ausgehenden 19. Jahrhunderts bedeutete das vor allem eines: extrem eingeschränkte Möglichkeiten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Heirat war für viele Frauen ihrer Klasse praktisch der einzige Weg zu wirtschaftlicher Sicherheit. Und genau hier setzt das nächste Kapitel ihres Lebens an, auf eine Weise, die im Rückblick fast zynisch wirkt. 1895, Margarete ist 18 Jahre alt, liest sie eine Heiratsannonce in einer Haager Zeitung. Aufgegeben hat sie ein Offizier des niederländischen Kolonialheeres, Rudolf MacLeod, damals bereits Anfang 40, der in niederländisch Ostindien, dem heutigen Indonesien, stationiert ist und eine Frau sucht. Ob die Annonce ernst gemeint war oder eher als Scherz unter Kameraden entstand, ist bis heute nicht ganz geklärt. Sicher ist, Margareta bewirbt sich, die beiden lernen sich kennen und noch im selben Jahr heiraten sie. Der Altersunterschied ist beträchtlich. MacLeod ist ein Trinker mit Cholerikerneigung und die Ehe wird rasch unglücklich. 1897 zieht das Paar nach Java, wo MacLeod stationiert ist. Zwei Kinder werden geboren. ein Sohn, Norman John, und eine Tochter, Louise Jeanne, genannt Nonne. Der Sohn stirbt bereits als Kleinkind, vermutlich vergiftet, im Zuge eines Konflikts zwischen den Eltern und Dienstboten. Die genauen Umstände sind bis heute umstritten. Manche Berichte sprechen von einer Syphiliserkrankung, mit der beide Elternteile möglicherweise infiziert waren. In dieser Zeit auf Java bekommt Margareta zum ersten Mal in Kontakt mit javanischer und balinesischer Tanzkultur. Ein Berührungspunkt, der Jahre später zentral für ihre Karriere werden sollte. Doch zunächst überwiegt das persönliche Elend. McLeod ist gewalttätig, hat Affären, die Ehe zerbricht faktisch, auch wenn ein formelles Ende noch auf sich warten lässt. 1902 kehrt die Familie in die Niederlande zurück. 1906 wird die Scheidung endgültig vollzogen. McLeod erhält das Sorgerecht für die Tochter. Margareta, mittellos und ohne gesellschaftliche Stellung, verliert damit auch den Kontakt zu ihrem einzig lebenden Kind weitgehend. Sie steht Ende 20, geschieden, ohne Ausbildung im eigentlichen Sinne, ohne finanzielle Mittel, in einer Gesellschaft, die geschiedenen Frauen kaum Respektabilität zubilligt. Was macht sie daraus? Sie geht nach Paris und dort erfindet sie sich komplett neu. In Paris der Belle Époque herrscht eine regelrechte Begeisterung für alles vermeintlich Orientalische. Die Weltausstellung haben dem europäischen Publikum exotisierte Bilder aus Asien und dem Nahen Osten vermittelt und ein Markt für entsprechende Unterhaltung ist entstanden. Margareta erkennt diese Gelegenheit. Sie beginnt in den Salons der Pariser Oberschicht als exotische Tänzerin aufzutreten und erfindet dafür eine komplette neue Identität. Mata Hari. Eine malaiische Ausdruck, der sinngemäß Auge des Tages, also Sonne, bedeutet. Sie behauptet, javanisch-hinduistischer bzw. indischer Abstammung zu sein, in einem Tempel zur Priesterin und Tänzerin ausgebildet worden zu sein, mit sakralen Tänzen, die den Göttern gewidmet seien. Nichts davon entspricht der Wahrheit. Sie ist eine geschiedene Niederländerin aus Leeuwarden, aber das Publikum will die Illusion und sie liefert sie meisterhaft. Ihr Debüt gibt sie 1905 im Musée Guimet, einem Museum für asiatische Kunst in Paris, unter Bedingungen, die der Inszenierung zusätzlich Aura von Authentizität verleihen. Der Auftritt ist ein Sensationserfolg. Es folgen Auftritte in modernen Salons, im Theater Marigny, im Olympia. Sie tritt vor Adeligen, Künstlern, Industriellen auf, wird von der Presse gefeiert, ihr Bild erscheint auf Postkarten. Was macht ihren Auftritt so besonders? Zum einen die Kombination aus vermeintlich sakralem spirituellem Tanz und einer für die damalige Zeit gewagten Freizügigkeit. Sie entledigt sich im Laufe ihrer Darbietungen schrittweise ihrer Schleier, wobei sie stets ein eng anliegendes Bustier behält, das ihre Brust vollständig bedeckt. Vollständige Nacktheit gehört, anders als es der spätere Mythos oft suggeriert, nicht durchgängig zu ihrem Repertoire. Zum anderen ihre Selbstinszenierung insgesamt. Aufwendige Kostüme mit Schmuck, eine erfundene Biografie, die sie mit großer Überzeugungskraft vertrat, und ein Gespür für die Erwartungen ihres Publikums. Sie wird zu einer der bestbezahlten Entertainerinnen ihrer Zeit. Gleichzeitig ist ihr sozialer Status prekär und zwiespältig. Sie bewegt sich zwischen der Welt der Bühnenkunst und einer Welt, in der wohlhabenden Männer, Offiziere, Industrielle, Adelige, zu ihren Liebhabern und Gönnern werden. Diese Grenze zwischen gefeierter Künstlerin und Kurtisane war in der Wahrnehmung ihrer Zeitgenossen fließend, was später auch für ihre Verurteilung als Spionin eine unrühmliche Rolle spielen sollte. Doch der Erfolg ist nicht von Dauer. Ab etwa 1912 verliert ihre Tanz an Neuheitswert. Zahlreiche Nachahmerinnen tanzen mittlerweile ähnlich orientalische Programme Ihr Körper altert aus Sicht eines Publikums, das vor allem Jugend gutiert. Und ihre Auftrittsmöglichkeiten werden seltener. Sie lebt zunehmend von Zuwendungen ihrer wohlhabenden Liebhaber, reist zwischen Paris, Berlin, Wien, Madrid hin und her und dann bricht 1914 der Erste Weltkrieg aus. Für eine Frau mit internationalen Verbindungen, die sich mühelos zwischen den europäischen Hauptstädten bewegte, sollte dieser Krieg zur tödlichen Falle werden. Der Erste Weltkrieg verändert Mata Haris Lebenswelt fundamental. Als niederländische Staatsbürgerin ist sie formal Bürgerin eines neutralen Landes und kann sich, anders als Franzosen, Deutsche und Briten, relativ frei zwischen den kriegführenden Nationen bewegen. Genau das macht sie in den Augen der Geheimdienste auf allen Seiten gleichermaßen interessant und verdächtig. Ihre Liebhaber sind Offiziere unterschiedlicher Nationalität. Ihre Reisen führen sie durch mehrere Länder. Sie bewegt sich in Kreisen, in denen militärisch relevante Informationen kursieren. 1916 gerät sie ins Visier der französischen Spionageabwehr des Deuxième Bureau. Gleichzeitig steht sie, das ist historisch belegt, auch in Kontakt mit einem deutschen Konsul in den Niederlanden, der ihr Geld für Informationen anbietet. Sie soll dieses Angebot angenommen haben, wobei unklar bleibt, ob sie tatsächlich relevante Informationen lieferte oder das Geld schlicht als Ausgleich für beschlagnahmte Pelze annahm, wie sie später behauptete. Der französische Geheimdienst wirbt sie daraufhin selbst an. Unter dem Decknamen H21 soll sie für Frankreich Informationen aus ihren Kontakten zu deutschen Offizieren beschaffen. Was tatsächlich zwischen ihr und den verschiedenen Geheimdiensten vereinbart wurde und was sie wirklich lieferte, ist bis heute in historischer Forschung umstritten. Viele Historiker gehen mittlerweile davon aus, dass sie im eigentlichen Sinne kaum verwertbare Informationen weitergegeben hat. Wenn überhaupt, war sie eine Amateurin in einem Spiel, dessen Regeln und Gefahren sie nicht vollständig durchschaute. Entscheidend für ihr Schicksal wird ein abgefangenes deutsches Funktelegramm im Jahr 1917, das von deutschen Stellen an ihr Berliner Konsulat gesendet wurde und Hinweise auf eine Agentin mit dem Decknamen H21 enthielt. Ein Code, der in Verbindung mit ihr gebracht wurde. Ein bis heute diskutierter Aspekt: Manche Historiker vermuten, die deutsche Seite haben das Telegramm bewusst so verschlüsselt, dass es von den Franzosen leicht entzifferbar war. Möglicherweise in dem Wissen oder der Absicht, eine bereits verdächtige, aber für Deutschland nicht sonderlich wertvolle Agentin zu opfern oder zumindest ihre Verhaftung durch die Franzosen zu provozieren. Diese These lässt sich nicht abschließend beweisen, sie zeigt aber, wie unklar die tatsächliche Beweislage bis heute ist. Am 13. Februar 1917 wird Margareta Zelle, alias Mata Hari, in ihrem Pariser Hotelzimmer verhaftet. Der folgende Prozess vor einem französischen Militärgericht im Juli 1917 findet unter denkbar ungünstigen Vorzeichen statt. Frankreich befindet sich mitten in einer der blutigsten Phasen des Krieges. Nach den verheerenden Verlusten der Schlacht bei Aisne kommt es sogar zu Meutereien in der französischen Armee. Die Moral der Nation ist angeschlagen und die Öffentlichkeit verlangt nach Erklärungen für die militärischen Rückschläge. Eine exotische, sexuell freizügige, international vernetzte Frau, die als Verräterin präsentiert werden kann, passt in dieses Bedürfnis nach einem greifbaren Feindbild fast zu perfekt. Die eigentliche Beweislage gegen sie ist dünn. Konkrete militärische Geheimnisse, die sie nachweislich weitergegeben und die tatsächlich zu Todesopfern geführt hatten, können vor Gericht kaum vorgelegt werden. Stattdessen stützt die Anklage wesentlich auf ihre Lebensführung. Ihre zahlreichen Liebhaber unterschiedlicher Nationalität, ihre Reisen, ihre finanzielle Abhängigkeit von Männern, ihr unmoralischer Lebenswandel insgesamt. Der Prozess vermischt in bezeichnender Weise moralische Verurteilung ihrer Sexualität mit der eigentlichen Anklage der Spionage. Ihr Verteidiger, ein ehemaliger Liebhaber, darf sie im Kreuzverhör selbst nicht einmal direkt befragen, wie es im französischen Militärrecht der Zeit üblich war. Am 25. Juli 1917 wird sie zum Tode verurteilt. In den frühen Morgenstunden des 15. Oktober 1917 wird sie im Schlosspark von Vincennes bei Paris von einem Erschießungskommando hingerichtet. Berichte von Augenzeugen zufolge lehnt sie eine Augenbinde ab und blickte den Soldaten aufrecht entgegen. Ob diese oft wiederholte Szene historisch exakt verbürgt oder bereits ein Teil der sich formierenden Legende ist, lässt sich im Nachhinein nicht mehr sicher trennen. Sie war 41 Jahre alt. Kaum eine Frau des frühen 20. Jahrhunderts wurde nach ihrem Tod so gründlich mythologisiert wie Mata Hari. Schon unmittelbar nach der Hinrichtung beginnt eine mediale Verarbeitung, die weniger an der historischen Person als an einer griffigen Erzählung interessiert ist. Die exotische Verführerin, die mit ihren Reizen Staatsgeheimnisse aus Männern herauslockt und dafür den Tod findet. Dieses Bild, die Verkörperung der femme fatale schlechthin, hat sich bis heute im kollektiven Gedächtnis festgesetzt. Weit stärker als die tatsächlich viel unklarere, ambivalentere Faktenlage. Im 20. Jahrhundert greifen zahlreiche Filme dieses Motiv auf. Am bekanntesten vielleicht die Hollywood-Verfilmung von 1931 mit Greta Garbo in der Titelrolle, die das Bild der glamourösen, geheimnisvollen Spionin weiter zementierte. Auch Romane, Theaterstücke, später Musicals und Comics haben sich immer wieder an ihrem Stoff abgearbeitet, meist mit erheblichen dichterischen Freiheiten. Die neuere Geschichtsforschung zeigt ein deutlich differenzierteres Bild. Historikerinnen und Historiker, die unter anderem seit den 1990er und 2000er Jahren Zugang zu den vollständigen Prozessakten erhielten, kommen mehrheitlich zu dem Schluss, dass die Beweise für eine tatsächlich schädliche Spionagetätigkeit äußerst dürftig waren und dass ihre Verurteilung maßgeblich von den Bedürfnissen der französischen Kriegspropaganda sowie von moralischen Vorurteilen gegenüber einer unabhängigen, sexuell selbstbestimmten Frau getragen wurde. In diesem Sinne gilt sie heute vielen Historikern eher als Opfer eines Justizirrtums, bezeichnenderweise eines politisch motivierten Schauprozesses, denn als eigentliche Doppelagentin von Format. Bemerkenswert ist auch die Geschichte ihrer sterblichen Überreste. Ihr Kopf wurde nach der Hinrichtung für anatomische Studien konserviert und im Paris Musée d'Anatomie aufbewahrt. 2000 stellte sich heraus, dass er zusammen mit anderen Präparaten spurlos verschwunden war, vermutlich bereits in den 1950er Jahren, was bis heute ungeklärt ist. In den Niederlanden, ihrer Heimat, hat sich der Umgang mit ihr über die Jahrzehnte gewandelt. In Leeuwarden erinnert heute unter anderem ein Museum, das Fries Museum, mit einer eigenen Sammlung an ihr Leben. Eine Statue und nach ihr benannte Örtlichkeiten zeugen von einer Stadt, die eine ambivalente Figur ihrer Geschichte inzwischen selbstbewusst würdigt, statt sie zu verschweigen. 150 Jahre nach ihrer Geburt bleibt Mata Hari eine Figur, an der sich zeigen lässt, wie sehr Legenden die historische Wahrheit überlagern können und wie sehr das Bild einer Frau von den Ängsten und Fantasien der Gesellschaft geprägt wird. Eine Gesellschaft, die über sie urteilt. Zwischen der selbstinszenierten Kunstfigur, dem Justizopfer eines Krieges und dem popkulturellen Mythos der Verführerin liegt eine Frau, deren tatsächliches Leben komplizierter, trauriger und menschlicher war, als es die Legende bis heute vermuten lässt. Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn das so ist, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Und abonnieren Sie uns, wenn das noch nicht der Fall ist. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt: Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.